Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gestatten, wir bestatten. Und heute sitze ich mit meiner lieben Freundin Christina Heinrich zusammen und wir machen zusammen ein Interview. Mein erstes Interview und ich bin mal wieder mächtig aufgeregt. Aber wir schaffen das schon. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch ein bisschen huste, das liegt einfach gerade an den Halsbändern, glaube ich. Genau, und ich würde heute mit Christina darüber sprechen, dass ihre Mama vor 3 Jahren gestorben ist. Und genau, und ich wollte jetzt einfach mal mit ihr über die Zeit, was sie erlebt hat, wie sie diese ganze Situation erlebt hat, wie es heute noch Auswirkungen hat auf ihr Leben. Und darüber wollten wir heute einfach mal zusammen sprechen.
Hey, lass uns das machen, Jana. Hallo, genau. Schön, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Und sie ist wirklich voll aufgeregt, richtig schön. Das bedeutet immer, dass einem die Dinge wichtig sind, weißt du, die man macht. Genau. Also von daher, du machst das super.
Super, vielen lieben Dank. Ja, Christina, was ist denn eigentlich damals mit deiner Mama passiert?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Mhm. Also ich glaube, also das Thema war ja, dass wir heute über den Verlust der Mutter sprechen wollten. Und ich glaube, es ist egal, in welchem Alter du deine Mutter verlierst. Also ich war 33 Jahre alt, als meine Mutter verstorben ist. Es gibt Menschen, die sind 10, 15, 20 Jahre alt, als die Mutter verstorben ist. Es gibt Menschen, da sind die Mütter, ist die Frau 70, wenn die Mutter stirbt. Aber ich glaube, es ist halt immer ein Einschnitt. Also es ist, glaube ich, wichtig, erstmal zu sagen, bevor wir überhaupt darüber reden, egal wann die Mutter stirbt, ich hatte das am Montag selber noch in meinem Kursstart, in dem ganzheitlichen Gesundheitscoaching, dass jemand kam und sagte, ja, meine Mutter ist vor kurzem mit 90 gestorben, aber sie war ja auch schon 90. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, es ist echt egal, wann deine Mama gestorben ist, weil es ist deine Mama. So, und da war sie so voll gerührt und sagte so, ja, hast du eigentlich auch recht. Genau. Also wir versuchen das immer recht zu rechtfertigen, ja, wenn jemand ein erfülltes, langes Leben hatte. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, egal, wann jemand stirbt. Und bei meiner Mutter war es so, meine Mutter war krank, seitdem ich 7 Jahre alt war. Also die hatte eine Autoimmunerkrankung, einen Lupus erythematodes. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die damals, 1995, noch super selten war. Und es hat auch erst mal 3, 4 Jahre gedauert, bis man eine Diagnose hatte. Meine Mutter war immer super sportlich und aktiv und hatte nie irgendwelche Probleme. Und von heute auf morgen ist ihr das, wir waren im Urlaub, das Laufen in die Düne total schwer gefallen, keine Luft mehr bekommen. Und war dann in einer Behandlung und dann hat es ganz lange gedauert, bis meine Mutter eine Diagnose hatte. Und mit dieser Diagnose hat sie dann halt auch seit 1995 bis Ende 2021 gelebt. Die Ärzte haben immer gesagt, boah, Frau Heinrich, wenn Sie Ihren 50. Geburtstag erleben, ist das großartig. Das ist ein Meilenstein und meine Mutter ist 59 geworden. Also sprich, hat das Ganze auch 9 Jahre lang überlebt. Meine Mutter hat ihren 50. Geburtstag gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also das war ein riesengroßes Fest mit allen Freunden. Ihren 60. Geburtstag hat sie dann nicht mehr erlebt. Meine Mutter ist dann am Ende des Tages an einem multiplen Organversagen gestorben. Also hätte voraussichtlich eigentlich zur Dialyse gehen müssen. Und in meiner Wahrheit hat sie das auch gut wegignoriert. Also meine Mutter war immer eine sehr selbstbestimmte Frau und wollte auf gar keinen Fall Abhängigkeit. Und Dialyse hätte für sie Abhängigkeit bedeutet. Und das war das, was sie nicht wollte. Und dann ist es passiert, dass sie Mitte Dezember 21 von heute auf morgen ins Krankenhaus gekommen ist, auf die Intensivstation, an die Dialyse angeschlossen werden musste, also notfallmäßig, dabei noch einen epileptischen Anfall bekommen hat und so weiter. Also wirklich herausfordernde 2 Wochen. Und heute kann ich aber auch sagen, nur 2 Wochen, weil es gibt Menschen, die machen das Ganze viel, viel länger mit. Und das war super herausfordernd, aber im Nachgang auch was mich sehr friedvoll gestimmt hat. Mhm. Weil ich war beim letzten Atemzug meiner Mutter dabei und man sagt ja immer so, die Seele geht, wenn die Seele geht. Und es klingt so verrückt. Und ich habe das aber gemerkt, dass die Seele gegangen ist. Also ich habe vom Bildschirm gestanden. Mein Vater stand mit dem Rücken vom Bildschirm. Und ich habe so dieses Beben gemerkt. Also das kann man verrückt halten, aber ich habe das gespürt, dass die Seele da jetzt ausbricht. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, jetzt, genau jetzt. Und dann war die Nulllinie da. Und er hat mich angeguckt und gesagt, du bist verrückt. Und ich habe das wirklich gemerkt. Also man kann zu Leben und Tod das Bild haben, was man haben möchte. Aber das war für mich auch so die Bestätigung darin, dass ich wirklich so feinfühlig bin, wie ich feinfühlig bin. Also man sagt mir immer eine Hochsensibilität nach. Und in dem Moment war das einfach sehr so, wow, okay, krass. Das kann man wirklich spüren. Und Ja, dann ist meine Mutter mit 59 gestorben. Und ich muss aber sagen, dadurch, dass sie ja auch so lange krank war und dass es immer wieder Herausforderungen auch gesundheitlich gab, die auch auf Messerschneide standen im Vorfeld. Also ein paar Jahre vorher hatte sie eine Herzklappen-OP, also hat eine neue Herzklappe bekommen, wo sie einen Darminfarkt erlitten hat, also auch schon auf der Intensivstation in Münster gelegen hat, wo die Ärzte sich sehr sicher waren, dass sie das nicht überlebt. Dann hat sie nochmal 4 Jahre geschenkt bekommen. Und es war auch ein Aufatmen. Also es hört sich so verrückt an, aber für mich war das so, okay, das ist jetzt endlich und Endlichkeit ist super schmerzhaft und bringt alle Herausforderungen mit, die man so hat. Und gleichzeitig war es aber auch so ein Kapitel, was sich geschlossen hat.
Kann ich total gut verstehen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber halt auch, dass es für dich als Kind auch unheimlich prägend gewesen ist. Voll. Ich weiß, als meine Mama ist zum Beispiel selbst halbwaisen geworden, da ist selbst die Mama gestorben mit 40.
Ja, das ist krass.
Da hatte die Oma, die hatte Brustkrebs gehabt und ich hatte totale Angst davor, als jetzt meine Mama 40 geworden ist. Also meine Mama war dann 9 Jahre alt, als ihre Mama gestorben ist. Und ich hatte so Angst jetzt, als ich 9 geworden bin oder als meine Mama 40 war. Oh Gott, hoffentlich stirbt meine Mama jetzt nicht. Davor hatte ich richtig, richtig Panik. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wie alt warst du dann? Warst du, als du die Diagnose von deiner Mama bekommen hast?
7. Ich erinnere mich noch sehr an das Arztgespräch, weil ich dabei war. Also da hat der Professor Dr. XY zu meinem Vater gesagt, dass sie sich sehr Sorgen machen und dass sie keine Lösung haben und auch nicht wissen, was genau das für eine Krankheit ist und dass man nicht weiß, ob sie das überlebt. Also ich kann, die Szene ist noch da, aber das, was und mittlerweile arbeite ich ja auch in diesem familiensystemischen Bereich und habe da eine Ausbildung gemacht und so weiter und kenne auch das Thema Trauma und Traumaenergien und weiß einfach, dass solche Situationen, auch die du jetzt gerade beschreibst, einfach super traumatisch sind. Ne? Also das ist keine reale Angst, aber es ist eine Traumaenergie, die da einfach in dir schwebt und mit der ich auch lange mitgegangen bin, also die einfach unbewusst in mir gesteckt hat, aber die ich auch mit dem Verlust meiner Mutter aufgearbeitet habe in Begleitung mit meiner Mentorin und wo ich einfach sage, ich kann das jedem nur ans Herz legen, sich da auch professionelle Unterstützung zu holen, wenn jemand verstirbt und nicht zu glauben, dass man so einen Prozess alleine machen kann, weil für mich war es zum Beispiel auch total wichtig, ich stand auf der Beerdigung meiner Mutter und für mich war das so, wie ich das gerade gesagt habe, aufatmen. Also ne, das war nicht schön oder sonst was, aber das war so okay. Also ich war so im Frieden damit, weil für mich war klar, meine Mutter hat das irgendwo auch selbstbestimmt entschieden, also auch wenn es natürlich irgendwo hinten raus dramatisch eine Entscheidung war, aber alle waren so getroffen und betroffen und ich war so, hä, das war doch klar. Also für mich war das ja immer irgendwo klar. Und für mich aber auch auszusprechen, dass ich nicht in diesem Trauerprozess bin, die Gesellschaft gerade von mir erwartet. Also es war so dieses, du bist ja gar nicht die weinende Tochter und am Boden zerstört. Und für mich war wichtig, dass meine Mentorin, Frau Hetterich, Andrea Hetterich, absolute Herzensempfehlung zu mir gesagt hat, Christina, es ist okay, dass du diesen Rucksack abgesetzt hast. Ja. Und es ist okay, dass sich das jetzt für dich anfühlt, wie aufatmen. Das heißt nicht, dass du nicht trauerst, weil haben wir auch im Vorfeld gerade so drüber gesprochen oder immer mal wieder, Trauer ist ein Prozess. Also und Trauer geht nie wieder. Also die kommt, die geht, die kommt, die geht. Und es ist immer schön, die einzuladen und zu sagen, ah, okay, ich habe verstanden, du bist gerade mal wieder da, aber ich weiß auch, dass du wieder gehst und dass man sich da nicht so festbeißt. Ne?
Genau, und im Grunde hat der Prozess ja mit dir eigentlich schon mit 7 Jahren angefangen.
Voll, total. Also mein Trauerprozess und mein, also dieser Sterbeprozess meiner Mutter hat halt einfach 26 Jahre für mich gedauert. Ja. Also ne, es muss man, ist eine harte Aussage, aber das muss man so sehen. Und ich glaube, bei vielen, die auch an einer Erkrankung sterben, passiert dieser Abschied, dieser Schmerz, dieser Trauerprozess schon vorab. Und das wird nicht kommuniziert.
Und da muss man auch in dem Moment gar kein schlechtes Gewissen haben, dass man dann halt nicht so die trauernde Tochter ist, wie man sich das vorstellt.
Nee, ich war total klar und ich bin bis heute auch total klar, was das Thema angeht. Wenn ich irgendwo sage, ja, meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben, oh Gott, und dann sage ich, nee, das ist wirklich fein. Also okay, für mich ist das wirklich okay. Also ja, das gibt Tage, da ist das echt herausfordernd und da stehe ich in der Dusche und denke, wo kommt jetzt die Trauer her? Aber es gibt auch Tage, da ist das wirklich fein und ich kann damit umgehen und ich glaube einfach, habe ich ja auch schon mal zu dir gesagt, dass Trauer irgendwo auch ein Thema ist, was ich begleiten darf, wo ich einfach stark bin und vorausgehe und vielleicht auch ein Leuchtturm sein kann für Menschen da draußen, die gerade um die Mutter trauern, wo ich einfach sagen kann, ja, da kann man lernen, mit umzugehen. Ja.
Und gleichzeitig ist es ja auch ein Geschenk gewesen, dass sie noch so lange voll, in deinem Leben voll, gewesen ist.
Voll. Also man muss einfach sagen, und ich bin jung Mutter geworden, also ich war 25, als meine Zaubermaus auf die Welt kam und die ist jetzt 10. Meine Mutter hat 7 Jahre ein Enkelkind erlebt mit 59. Ne? Also jetzt mit 52 Oma geworden. Und man muss einfach sagen, wer erlebt das dann halt auch, wenn er mit 59 stirbt. Ne? Ja. Also ich würde auch behaupten, dass auch dieser der Darminfarkt, dass das nochmal so ein Hell Yes war. Ich habe ja noch eine Aufgabe zu erledigen. Und wir haben da mal drüber gesprochen, hat sie gesagt, naja, also sie konnte sich auch entscheiden. Also sie konnte sich tatsächlich daran erinnern und hat auch so vom Nahtoderlebnis gesprochen. Okay. Und hat dann zu mir gesagt, ja, da war blaues und da war weißes Licht. Aber ich habe mich halt nicht für weiß entschieden in dem Moment. Und das haben wir Weihnachten, nachdem sie dann das Ganze auch überstanden hat, darüber gesprochen, hat sie gesagt, nee, ich habe mich für blau entschieden. Meine Mutter war nie tiefgründig, die ist dann auch nicht tiefer da reingegangen. Also die war tiefgründig, aber die hat dann nicht tiefgründig darüber gesprochen. Und ich habe das dann auch nicht ausgeführt, weil sie dann nicht weitergeredet hätte. Und für mich war dann aber so unbewusst, bewusst klar, sie hat sich ja dafür entschieden, nochmal 3 Jahre weiterzuleben. Und für mich war das crazy. Also das war wirklich crazy. Und da Tod und Trauer auch so nah kennenzulernen, ja.
Und ich weiß schon mal, ich muss ins Blaulicht gehen, wenn ich da
ja, also wir können uns dann irgendwo, also ich muss sagen, es gibt ja viele Bücher dazu und ich habe dann auch ganz viel in diesem Nachgangprozess über Tod und Trauer gelesen und das ist ja auch das Verrückte. Ich habe ja gerade zu dir gesagt, als wir diese Podcast-Folge heute aufnehmen, ich muss jetzt gleich noch zum Essen mit meiner besten Freundin. Die Mutter ist heute vor 9 Jahren gestorben, mit 49. Und die Mutter von meinem besten Freund ist vor 8 Jahren gestorben. Also wir sagen immer, es ist nicht lustig, aber wir sagen immer, wir sind der Lost Mom Club mit 35. Wahnsinn. Also alle haben ihre Mutter verloren. Also es ist auch das, was uns immer wieder verbindet. Und auch der Ex-Freund von meiner besten Freundin hat die Mutter verloren. Mhm. Also alle innerhalb von 10 Jahren. Mhm. Und das super jung. Und das ist auch das, was uns verbindet. Und gleichzeitig ist es aber auch sowas, wo man offener drüber spricht, wenn man natürlich auch ein Umfeld hat, was die Prozesse schon durchlaufen hat. Ne? Also
genau. Und wo man sich einfach aufgefangen fühlt und wo man einfach etwas erzählen kann und der andere weiß, okay, ich weiß, was du da jetzt gerade erlebst. Voll. Zumal, weil ihr ja auch alle so unheimlich jung eure Mütter verloren habt. Und das ist halt etwas so, was ich heute sage, wo ich halt selber Mama bin, früher war mir das immer egal, wie alt ich werde. Heute sage ich mir, oh Gott, lass mich bitte alt werden, lieber Gott, damit sie einigermaßen klarkommt, wenn ich nicht mehr da bin.
Ich glaube, es ist gleichzeitig egal, wie alt du bist, wenn du von dieser Welt gehst. Also ich glaube ja immer, das ist auch daran, dass wir mehrere Leben leben. Mhm. Aber ich glaube, deine einzige Aufgabe ist es, jeden Tag dafür zu sorgen, dass dein Kind eine gewisse Selbstbestimmtheit mitbekommt, dass es verwurzelt ist, dass es ein starkes Umfeld hat und dass es getragen ist. Und da sind wir einfach an diesem Punkt, wo ich auch sagen muss, meine Mutter war dann auf der Beerdigung natürlich von diesen beiden Müttern und bei meinem besten Freund war es auch so, dass die Mutter mit 44 gestorben ist und die nicht kirchlich waren, also 0,0. Und meine Mutter auf diesem Friedhof stand und das war eine sehr freie Beerdigung, die ist im Friedwald beerdigt worden. Und meine Mutter hat dann nachher so zu mir gesagt, auf dem Weg zum Auto so, ach, wie Anke beerdigt worden ist, das fand ich richtig gut. Das war mal so richtig erfrischend. Mhm. Auch wenn man das bei einer Beerdigung vielleicht nicht gerade so sagen kann, aber sie sagt, das war so frei. Ne? Und ihr Sohn, also mein bester Freund, hat dabei halt auch die Trauerrede gehalten. Mhm. Und es war spannend, weil ich habe die Trauerrede für meine Mutter geschrieben. Und natürlich, ich war nicht in der Lage, die zu halten in dem Moment. Aber mein bester Freund hat dann halt die Trauerrede gehalten und hat auch meine Mutter quasi beigesetzt. Also es gab keinen Pfarrer bei dieser Beerdigung. Und das war schon sehr symbolisch. Und auf der anderen Seite, meine beste Freundin und ich hatten bis zum Tod meiner Mutter, also bis sie dann verstorben ist, 1,5 Jahre wenig Kontakt. Manchmal ist es einfach so, dass Leben ohne Streitigkeiten irgendwie nebeneinander herlaufen und nicht miteinander gehen. Und ich hatte ihr dann geschrieben und habe geschrieben, hey, Mama ist jetzt quasi gestorben. Und dann war sie diejenige, die auf der Beerdigung stand und direkt eine Fürbitte gehalten hat. Schön. Oh Gott. Ja. Wir sind ja heute alle ein bisschen emotionaler. Und ja, da muss ich einfach sagen, hat uns schön. Der Tod auch wieder an einen Tisch geholt.
Ja.
Also was Positives, ne? Wo man einfach sagen muss, heute ist der Todestag ihrer Mutter, wir gehen jetzt gleich Mittagessen in der Mittagspause und das verbindet uns aber immer auf so eine dankbare, positive Art und Weise. Und das Spannende ist, dass die Mutter meiner besten Freundin Psychologie studiert hat und immer zu mir gesagt hat, also hat dann nie praktiziert, weil sie quasi spät studiert hat, hat aber immer noch auch auf den letzten Tagen so zu mir gesagt, Christina, steckt doch irgendwo in deinen Genen, Menschen da zu stärken. Und genau das tue ich ja heute. Und ich glaube, das hätte ich nie getan, wenn Katrin mir das nicht immer wieder mitgegeben hätte. Oder ich glaube, ich wäre auch nie nie Marathon gelaufen, wenn nicht beide Mütter verstorben wären, weil meinen ersten Marathon bin ich damals fürs Hospiz gelaufen, ne? Also weil die Mutter meines besten Freundes und meiner besten Freundin da verstorben ist. Und ich glaube auch, wir können im Trauerprozess ganz viel Heilung erfahren, wenn wir hingucken wollen. Also ja, das die meisten Menschen sind in der Trauer gefangen, ne? Ja. Und es geht, glaube ich, einfach darum, sich nicht von der Trauer fangen zu lassen, sondern zu sagen, okay, die ist jetzt da und ich komme alleine nicht damit klar. Also suche ich mir einen Therapeuten, einen Coach, einen Mentor und ich hole mir irgendwen an die Seite, der mir das Ganze von außen spiegeln kann und da Halt gibt. Ne? Ja.
Und was heute auch überhaupt nichts Schlimmes ist.
Nein, gar nicht.
Hilfe zu holen. Nein. Und ich meine, ich gehe ja auch halt zu dir zum Mentalcoaching hin und ich bin dafür mega dankbar. Und
du hast mir gerade noch so eine schöne Story erzählt, ne? Genau. Dass du gesagt hast, die alte Jana hätte das anders gemacht, aber die neue, die lässt sich das nicht mehr gefallen. Genau. Ja, und das ist gut und schön, solche Entwicklungen zu sehen, weil es geht am Ende des Tages immer darum, so seine Wahrheit zu sprechen, ne? Und ich glaube halt, dass gerade der Verlust eines geliebten Menschen immer was mit einem macht.
Ja.
Also ich habe gerade, haben wir auch über Autos gesprochen. Ich habe gesagt, das war ein richtiger Sterbeprozess. Also gefühlt ist damals mein Business, was ich bis dahin gemacht habe, in der Form, wie ich es gemacht habe, gestorben. Also für mich war ganz klar, so mache ich es nicht weiter. Ich habe ein Podcast-Interview mit einer Autorin, die ein Buch geschrieben hat, gemacht. Und da hat diejenige gesagt, und ich war noch relativ in diesem State, ich werde irgendwann der die Alte, so klar, die bunte Konfetti-Christina, total so, ne? Und dann hat sie so zu mir gesagt, sie hatte das auch für sich. Und dann kam irgendwann der Satz, du wirst nie wieder die Alte sein. Und das war für mich der heilendste Satz der Erde, dass diese Frau gesagt hat, sie hat erkannt, dass sie nie wieder die Alte sein wird. Und das ist auch das, was ich erkannt habe. Die alte Version meiner selbst zum Tag, als ich auf dieser Intensivstation gestanden habe, die gibt es nicht mehr. Also der Moment hat alles verändert.
Lustigerweise habe ich vor einiger Zeit noch mal Schlüsselmoment gegoogelt gehabt und also witzig, dein altes Business und dann auch alte Fotos von dir gesehen.
Ich bin ein anderer Mensch.
Und allein auf diesen Fotos erkennt man, wie sehr du dich verändert hast. Also voll, auch wenn es eigentlich vom Äußerlichen gar nicht so ist. Also ja, du bist immer noch, ne? Aber man sieht es irgendwie trotzdem in deiner Mimik, keine Ahnung was.
Ich bin richtig erwachsen geworden. Ja. Also für mich fühlt sich das so richtig erwachsen an. Ja. Also, und ich habe dann irgendwann zu meiner Mentorin gesagt, weißt du, es fühlt sich so erwachsen an. Dann hat sie gesagt, naja, wir haben ja alle als Menschen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen metaphorisch sehen wollen, zwei Wurzeln. Also wir haben eine Mutter und einen Vater, egal ob wir Kontakte haben mit denen oder nicht. Aber das sind unsere Wurzeln, die uns in dieser Erde, auf dieser Welt verwurzeln. Und wenn einer davon geht, dann steht unser Baum in dem Moment nur noch auf einer Wurzel. Das bedeutet, du darfst lernen, diese andere Wurzel jetzt selber zu schlagen, sprich erwachsen zu werden, deinen Baum selber halten zu können, dich selber halten zu können. Und das war für mich auch ein gutes Bild, einfach zu erkennen, okay, was brauche ich denn jetzt, damit ich mich selber halten kann. Und die letzten Jahre waren da super herausfordernd, weil ich meine, meine Mutter ist halt nicht von, also die ist wirklich innerhalb von 2 Wochen gestorben. Ne? Das war wirklich so, die kommt ins Krankenhaus. Ich weiß noch, ich wollte morgens zum Laufen gehen um 5 Uhr, war verabredet um halb sechs. Mein Vater hat mich angerufen und gesagt, die Mama muss ins Krankenhaus. Und ich hatte eigentlich morgens ein Mentoring. Und mein Inner Calling hat gesagt, ich muss diesen Termin absagen, ich muss jetzt nach Hause. Und dann habe ich die Menti angerufen und gesagt, ich kann das heute nicht machen, ich muss jetzt erstmal nach Hause zu meinen Eltern und da gucken, was abgeht. Und als ich vorgefahren bin, stand schon der RTW auf dem Hof von meinen Eltern und ich bin dann noch hoch zu meiner Mutter, die lag noch im Bett im Schlafzimmer und war auch noch ansprechbar. Das Wichtige war, dass die Haare sitzen. Also es war ihr total wichtig und die hat auch noch Späße gemacht, aber die war nicht mehr bei sich. Also es war ganz klar, sie hat sich verabschiedet. Also in dem Moment, als die, kam auch die Feuerwehr, weil meine Eltern so eine krasse Treppe haben, war ganz klar für mich, die geht. Die fährt jetzt das letzte Mal vom Hof. Und mittlerweile ist es halt so, ich kann es jetzt besser, aber die ersten 2 Jahre war es so, boah, wenn ich einen RTW gesehen habe, war für mich Untergang. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das mit mir gemacht hat. Oder meine Mutter ist dann auch in Recklinghausen in einer Fachklinik gestorben. Und ich habe eine Freundin Sarah, die wohnt in Duisburg. Und ich konnte die zeitweise nicht besuchen fahren. Und als ich sie besuchen gefahren bin, musste ich über Recklinghausen fahren. Und das war für mich die Hölle. Also es war ja nur ein Autobahnkreuz. Aber für mich war das so, warum kickt jetzt in diesem Moment die Trauer so rein? Und als ich dann zurückgefahren bin, war mir ganz klar, hier steht Recklinghausen, okay, also ihr habt da anscheinend noch was zu klären. Oder wir sind bis dato immer zum Recklinghausen Leuchtet gefahren, das ist so, wie wir das Herbstleuchten in Hamm, ich kann da nicht mehr hinfahren, ich kann nicht mehr diese Stadt betreten, also eine richtige Ablehnung dagegen und ich glaube, das ist auch okay. Also für mich ist das total okay und gleichzeitig auch da hat es wieder ganz viele Menschen ins Feld gebracht, aber es hat auch aufgeräumt. Also der Tod meiner Mutter hat auch im Freundeskreis nochmal aufgeräumt und Klarheit geschaffen, wer da wirklich hingehört und wer da einfach auch das Spielfeld verlassen darf. Also richtig wilde Prozesse.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch einschneidend.
Voll. Also wir haben ja auch gesagt, meine Mutter hatte eine Patientenverfügung und da habe ich zu dir gerade gesagt, wir müssen uns da auch nochmal drüber unterhalten, ne?
Genau.
Hashtag wichtig, Jana, oder?
Definitiv.
Genau.
Genau, die Patientenverfügung, die hast du quasi für deine Mama durchgesetzt.
Ja, genau. Mein Vater hat mich am zweiten Weihnachtstag, wir waren bei meinen jetzigen Schwiegereltern, angerufen und hat gesagt, du musst jetzt kommen, genau jetzt. Und ich war in Werl. Und ich habe gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, wir müssen uns eben an den Tisch setzen. Die Mama hat hier eine Patientenverfügung. Und du stehst da drin. So, meine Mutter hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht mit mir darüber gesprochen.
Super.
Also hatte sie nicht. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich hier weitergeben kann. Also wenn ich nicht mental so stark gewesen wäre, wäre es die Hölle für mich geworden. Dass es wichtig ist, mit denjenigen, die in dieser Patientenverfügung stehen, bitte auch sprechen. Also was willst du wirklich? Weil ich glaube, das ist auch nochmal sehr absichernd. Und in dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil da war dann richtig real klar, jetzt ist Point of No Return, also hier gibt es keinen Weg mehr zurück, der Weg geht nur noch in die eine Richtung und das müssen wir jetzt gut irgendwie zusammenstemmen. Und dann bin ich zu meinem Vater gefahren, habe mir das angeguckt, was da drin steht, dann sind wir nach Recklinghausen in die Klinik gefahren, haben das dahin gebracht. Und dann kam die Oberärztin, die behandelnde Oberärztin. Und meine Mutter hatte ganz klar, sie will keine Reanimationsmaßnahmen. Meine Mutter wollte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, keine Beatmung. Meine Mutter war beatmet, sie wurde reanimiert. Und es war ja lebenserhaltend in dem Moment. So, man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt als Laie sich darüber Gedanken macht und eine Patientenverfügung ausfüllt, dann geht man ja vom Bestfall aus.
Ja.
Man ist ja nicht unter Behandlung. Und in dem Moment hat dann die Oberärztin, weil ich war wirklich wütend und außer mir, weil ich gesagt habe, warum haben Sie meine Mutter gerade reanimiert? Also sie hatte einen Herzstillstand, dann hat man sie reanimiert, das hat sie mir dann erzählt. Und ich war so, ich hatte diese Patientenverfügung in der Hand und für mich war ja ganz klar, machen wir nicht. Also ich war ganz klar bei mir, dass ich das nicht in meiner Wahrheit und meiner Energie entscheide, sondern für meine Mutter entscheide und das tue, was da steht, weil mehr konnte ich ja auch nicht tun, ne? Und alles andere wäre meine Emotion gewesen. Und dann hat die Ärztin, die Oberärztin, die super nett war auch, muss man einfach sagen, die war auch noch super jung und trotzdem mega kompetent, hat mich dann darüber aufgeklärt, dass wenn unter Behandlung ein Herzstillstand stattfindet, und das ist bei meiner Mutter in dem Moment passiert, dass sie reanimieren müssen. Da kannst du halt aufgeschrieben haben, was du willst. Wenn du unter Behandlung quasi einen Herzstillstand hast, wirst du reanimiert. Und in dem Moment haben wir dann aber auch nochmal ein Gespräch geführt und da hat sie gesagt, okay, jetzt ist der Weg ganz klar. Dennoch war mir nicht bewusst, dass wenn du unter Behandlung bist, dass eine Reanimation dann okay ist, wenn es in der Patientenverfügung anders steht. Und da war für mich so, was ist denn hier los? Also wir haben hier A stehen und ihr macht jetzt B und ihr dürft aber, müsst aber auch irgendwie B machen, weil es eure Pflicht ist und sonst unterlassene Hilfeleistung und ihr relativ in Teufelsküche kommt. Also es ist auch für die Ärzte und Pfleger und Fachkräfte auf den Stationen echt so ein ganz schmaler Grat zwischen Gut und Böse. Also den Job will ich auch nicht machen und ich bin denen super dankbar auf der Station, die haben das gut gemacht und am Ende hat das Leben dann halt auch einfach entschieden, ja. Also war ein krasser Prozess, aber hat mir auch einfach nochmal gezeigt, dass egal wie jung oder wie lebenserfahren man ist, dass man sich einfach mit dem Tod auseinandersetzen muss. Deswegen finde ich so geil, dass du das hier machst.
Ja, aber das ist halt auch immer etwas, was du gerade ganz am Anfang gesagt hattest, dass es ganz egal ist, wie alt die Mama, alt man selbst ist, wenn die Mama stirbt, dass man immer halt traurig ist. Und das sage ich auch den Kunden, die bei mir sind, auch wenn die 60 sind. Wenn die sich dann entschuldigen, dass sie weinen. Nein, sie dürfen weinen. Dürfen weinen, weil die Mama gibt es nur einmal und die kann nur einmal sterben. Ja. Und das ist egal, wie alt sie sind. Ja.
Also ich muss einfach sagen, ich sage immer, jede Träne, die ich nicht weine, stellt sich hinten wieder an. Und irgendwann kommt halt der absolute reißende Fluss. Ne? Also und habe das meiner Tochter auch immer so vorgelebt. Ich meine, die waren im Moment 7 Jahre alt und wir kommen ja noch aus der Generation, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, bei dir ist es ähnlich, aus einer sehr überregulierten Elternschaft, ne? Also wo man am besten keine Emotionen zeigt, wo nicht geweint wird, wo man stark sein muss und nur der Indianer weint nicht und so. Und mir war immer klar, meiner Tochter authentisch, auch emotional authentisch gegenüberzutreten. Und irgendwann haben wir dann meinen Vater besucht und sind im Auto. Und ich habe gemerkt, da kommt jetzt wieder eine Trauerwelle. Aber ich wollte jetzt im Auto mit meiner Tochter alleine auch nicht die sein, die an den Rand fahren muss. Also da war wirklich so dieses, was mache ich denn jetzt? Und die hat das total gespürt. Die hat gesagt, Mama, musst du weinen. Und als sie das ausgesprochen hat, war wirklich Polen offen, sag ich mal. Da war ich vorbei mit lustig, wirklich. Ja. Weil da sind dann Dämme gebrochen, dann sind wir an den Rand gefahren in Stockholm am Kraftwerk und dann hat sie zu mir gesagt, ja Mama, aber du sagst doch immer, dass man jede Träne weinen muss, jetzt mach das halt auch. Und dann hat sie Taschentücher aus ihrem kleinen Rucksack geholt und hat gesagt, das ist voll okay, ich bin doch auch traurig, weil Oma gestorben ist. Und dann dachte ich, ja, und auch das ist ein Learning, was ich da gelernt habe, dass man den Kindern seine Trauer nicht versteckt. Also, dass das wichtig ist, dass man vor seinem Kind weint, dass Kinder damit umgehen können, wenn man authentische Emotionen zeigt. Mhm. Jetzt bist du auch schon ganz gerührt. Was ein emotionales Podcast-Interview. Ja, aber es ist so. Und ich glaube ja wirklich, also das ist egal, wann die Mama stirbt. Und ich muss halt einfach sagen, es gibt Frauen, die das als total schwierig erleben. Und es gibt Frauen, die da so mit umgehen wie ich. Also ich würde nie sagen, dass es einfach ist, 0,0. Die Mama fehlt immer. Mhm. Haben wir auch gesagt, dass wir noch über Rituale sprechen wollen. Die Mama fehlt überall, an jeder Ecke. Ist einfach so. Ich habe einfach gemerkt, so jetzt bin ich verwurzelt, jetzt bin ich hier die letzte Ansprechpartnerin für alle. Und wir haben dann irgendwann, also meine Mutter war sehr unkonventionell, was Kirche angeht. Wir haben sie dann quasi auf dem, auch in einem Friedwald in Werne auf dem Friedhof beigesetzt. Sie liebt halt die Kirmes in Werne, ist ein Werneraner Kind, ist da aufgewachsen und ist ganz nah bei ihrer Simjü. Die gerade ist. Genau, und die auch vorgestern war Feuerwerk. Und seitdem meine Mutter gestorben ist, also jetzt im dritten Jahr, gucken wir immer gemeinsam als Familie mit meiner Tante, meinem Onkel, meinem Mann, wenn meine Tochter bei uns ist, auch mit meiner Tochter, Feuerwerk auf dem Friedhof. Man kennt schon das Sicherheitspersonal, man bringt denen schon eine Tafel Merci mit, dass man da gucken darf, weil das Feuerwerk ist sau nah am Grab meiner Mutter und da ist eine Bank, dann setzt man sich da akkurat hin, dann haben wir ein Sektchen getrunken, haben uns das Feuerwerk angeguckt, alle sind ganz glücklich, mein Papa hat ihr noch ein Lebkuchenherz ins Grab gestellt und ist dann halt einfach so ein... Da ist sie dann einfach dabei. Oder meine Mutter ist ja kurz im Jahr drauf, nachdem sie gestorben ist, 60 geworden. Da haben wir als Familie ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ihr Platz war zwar leer, aber wir sind alle miteinander essen gegangen und haben an dem Tag ihren Geburtstag gefeiert. Oder ich finde es auch wichtig, dass das nicht vergessen wird. Meine Oma zum Beispiel hat gesagt, die habe ich auch im Sterbeprozess letztes Jahr begleitet. Die hat zu mir gesagt, weißt du, tut mir einen Gefallen, vergisst mich nicht. Das war ihr ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man denjenigen, die verstorben sind, immer noch einen Platz gibt. Sie nicht auf ein Podest stellt, aber sie dabei sein lässt. Und für mich war es zum Beispiel auch so, dass mein Vater dann gesagt hat, ja, wollen wir nicht einen Baum pflanzen oder so. Und ich 2020 zum letzten Mal in New York war und durch den Central Park gegangen bin und echt so emotional war. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das mit mir gemacht hat. Wir waren im Februar in New York, sind durch den Central Park und überall standen Bänke. Und in New York im Central Park kannst du für teuer Geld Bänke kaufen, die dann eine Plakette bekommen und an einen Verstorbenen gedenken.
Schön.
Und dann stehen da auch richtige Stories bei und so. Und da habe ich gedacht, wow, voll schön. Und das muss es doch in Deutschland auch geben. Und habe gedacht, naja, wir sind da ja immer ein bisschen bürokratischer und das geht bestimmt nicht einfach so. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, weißt du, meine Mutter hatte einen Platz im Allgäu. Also meine Eltern fahren, seitdem sie sich kennen, immer ins Allgäu. Für mich ist das zweite Heimat. Ich habe da Freunde. Habe ich zu meinem Papa gesagt, ruf doch meiner Gemeinde Schwangau am Schloss Neuschwanstein an, weil der Alpsee war so ihr liebster Ort. Und frag mal, ob wir da nicht einfach eine Bank aufstellen können. Es war einfach so, ne, so, lass mal machen, wird schon gut. Und mein Vater so, ja, okay, ich rufe da an. Dann hat mein Vater da angerufen und dann haben die gesagt, ja, gar kein Thema, was brauchen sie denn für eine Bank? Und dann haben sie meiner Mutter da jetzt einfach eine Bank aufgestellt. Da ist so ein Gedenktäfelchen dran mit so einer kleinen Blumenvase. Und das Ganze hat 500 Euro gekostet, also das finde ich auch voll fair. Und das an einem richtig, richtig schönen Platz, also mega Aussichtspunkt auf dem Wanderweg auf den See. Und mittlerweile ist es auch so, dass wenn Freunde meiner Eltern dort sind, extra dorthin fahren, eine Runde um den See gehen und sich auf diese Bank setzen. Und da ist es so auch so, dass sich alle immer sehr verbunden fühlen. Und ich glaube, das ist schön, wenn du als in deiner Energie auch über deinen Tod hinaus anders weitergetragen wirst, als wir machen jetzt eine Beerdigung und dann auch Haken dran. Ne? Also das machen wir nicht.
Und ihr braucht nicht unbedingt den Friedhof umzutrauern.
Nein, also ich habe 0,0 das Bedürfnis, auf den Friedhof zu gehen. Also
außer zu Saint-Ju.
Ja, da gehe ich sehr gerne auf den Friedhof. Ja, das ist ganz spannend, wie unterschiedlich dann auch Menschen das Ganze wahrnehmen, was Thema Friedhof angeht. Also ich habe kein Problem mit dem Friedhof. Ich sage ja immer, für mich ist der Friedhof der inspirierendste Ort der Welt, weil da ganz viele Ideen begraben liegen. Und wenn ich eine Vision habe, gehe ich immer erstmal eine Runde über den Friedhof, um zu wissen, musst du jetzt machen, Christina Heinrich? Weil, ne, kann halt auch morgen vorbei sein. Und meine Tante hat ganz viel Stress mit dem Friedhof, beziehungsweise findet Friedhof, glaube ich, nicht so geil, würde sie jetzt so vielleicht auch gar nicht sagen, aber man merkt ihr schon den Widerstand an. Und dann stehen wir vor dem Grab meiner Mutter am Montagabend. Und neben meiner Mutter ist so ein, ja, es sind keine Steine, es sind so Aufsteller, so Platten. Und dann stand da Helga. Bei Helga steht weder, wann sie geboren ist, wann sie gestorben ist. Und bei Helga stehen auch nie Blumen. Und dann sagte meine Tante Karin wieder, ach, bei Helga sieht's immer so traurig aus. Und dann sage ich so, und hast du schon mal Blumen hingestellt? Ich kenne ja meine Tante. Sie so, ja, aber die waren dann auch wieder weg. Ich okay. so, Karin, vielleicht möchten die Angehörigen das einfach sehr clean, weißt du? Also so dieses, du, nur weil du Blumen und Kerzen brauchst, heißt das nicht, dass dein Nachbar, also Mamas Nachbarin, das auch braucht. Vielleicht findet die Tochter Blumenschmuck und Kerzen einfach blöd. Also lass doch bleiben, weißt du? Man interpretiert halt auf dem Friedhof so viel, so von wegen, da kümmert sich keiner, es interessiert keinen und so weiter. Und da habe ich gedacht, da habe ich einfach gesagt, Karin, not your business. Also das ist einfach nicht deine Aufgabe. Ne? Dachte ich, musste auch wieder Abgrenzung sogar noch am Grab beibringen. Also, und da nehmen wir auf Friedhof alle ganz anders wahr. Ne? Also, ja. Ich muss halt einfach sagen, ich finde, und da kann ich nur für mich sprechen, der Tod meiner Mutter hat uns familiär alle sehr, sehr eng zusammengeführt und vor allem meinen Mann und meinen Vater total eng zusammengeführt. Die sind so eine Einheit. Meistens habe ich das Gefühl, so, die klären das schon und ich werde mitgenommen und informiert, wann ich wo sein muss. Ich denke mal so, cool, Papa, dass du Sascha angerufen hast und mir gar nicht Bescheid gesagt hast, ist in Ordnung. Aber auch mein Vater und ich haben ein sehr enges Verhältnis mit und durch den Tod meiner Mutter auch nochmal irgendwie viel friedvoller. Also mein Vater und ich hatten früher viel Reibung, muss man einfach sagen. Wir sind beide sehr temperamentvoll, wenn wir ein Thema haben. Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Also mein Vater ist ruhiger geworden, ich bin ruhiger geworden. Wir sind da friedlicher miteinander. Also ich glaube, Tod kann auch Beziehungen zwischen Menschen nochmal anders aufstellen.
Ja, man kann einfach nochmal verbinden auf eine andere Art Voll. Und Weise. Und auch in der Trauer und im Trauerprozess. Weil Trauer hört einfach nicht auf. Du wirst Mama noch in 40 Jahren vermissen.
Voll.
Und wirst Voll. Auch in 40 Jahren noch dein Päckchen weinen.
Voll.
Und, da sind ja auch immer unterschiedliche Gefühle, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommen. Ne?
Und ich glaube, auch da sind wir bei so einer Verankerung. Ich habe mich, ich habe ja Tattoos, das ist auch kein Geheimnis, aber ich habe nicht irgendwelche Tattoos und irgendwelche Zeichnungen auf meinem Körper, sondern ich habe nur bewusste Dinge auf meinem Körper und habe nach dem Tod meiner Mutter mir einen Satz auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Da steht, Mama, ich nehme dich mit in jedes Land, ich nehme dich mit in meinen Gedanken in jedes Land, in das ich fahre. Und das ist auch so. Also wenn ich reise oder jetzt zum Beispiel letzte Woche waren wir im Urlaub, im Flieger, ich habe immer den Ring meiner Mutter dabei und die fliegt mit. Also das ist einfach so. Und das ist meine Verbindung. So gehe ich mit dem Thema um. Also ich nehme sie mit, aber ich halte sie nicht fest. Und ich glaube, das ist wichtig. Also viele, und das erlebe ich auch in meiner Arbeit oder allgemein, ich arbeite auch mit vielen Heilpraktikern, Psychotherapie, da ist das Thema Trauer ja auch oft Thema im Businessbereich. Und da ist immer wieder das Thema, dass Menschen festhalten wollen. Und den Tod kann ich nicht festhalten. Mensch, der gegangen ist, den kann ich nicht zurückholen. Und gerade beim Tod ist es unumgänglich. Ne? Und da einfach auch lernen, loszulassen. Und loslassen bedeutet halt nichts zu tun, sondern was zu lassen.
Loslassen ist auch eine Art der Liebe.
Voll. Und das zu lassen, was man gerne festgehalten hätte. Ne? Ja. Also, und das ist, glaube ich, der schwerste Prozess, den die wenigsten gut hinkriegen. Vor allem, wie wir es vorhin gesagt haben, alleine hinkriegen. Mhm. Und auch das Ego nicht zu haben, man muss das alleine hinkriegen.
Ich habe mal einem Ex-Freund so eine Karte, so eine Postkarte geschickt. Und da wollte ich eigentlich nur ausdrücken, wie gern ich ihn habe.
Jetzt kommt das absolute Drama.
Und dann hat er nach einer Woche Schluss gemacht.
Dann war es der Ex-Freund. Ja, Jana. Dim, dim, dim. So geht's also nicht. Fragen Sie Jana für weitere Lifehacks.
Das hält mir gerade zu Postkarte und Loslassen.
Ja, fragen wir eher, das ist harter Tobak. Ja, voll. Genau. Nee, hatten wir noch was? Also da war schon, glaube ich, viel drin. Also.
Da war genau, wie du die Beerdigung an sich auch erlebt hast. Und das hast du ja schon gesagt. Und Hut ab, dass du da einfach auch die Trauerrede für deine Mama selbst geschrieben hast.
Das war mir total wichtig. Also das war für mich auch ein Prozess der Heilung. Also ich bin schon jemand, der sagen, Worte haben Macht. Punkt.
Ja.
Also im Positiven wie im Negativen. Und ich habe gedacht so, nee, das überlasse ich keinem anderen. Ich finde das auch immer, muss einfach sagen, ich finde Beerdigung so schräg, indem jemand Externes, der diesen Menschen wenig kennt, etwas über diesen Menschen sagt. Und das habe ich sowohl bei meiner Mutter gemacht, als auch, dass mein Vater mich bei der Beerdigung meiner Oma letztes Jahr, die ist katholisch beerdigt worden, in der Regel, angerufen hat und gesagt hat, ja, der Pastor hat gefragt, ob ihr noch so ein paar Worte schreiben könnt als Enkelkinder und tralala. Ich habe dann Stichpunkte geschrieben, aber ich wusste nicht, dass der Pastor diese Stichpunkte einfach eins zu eins, Jana, ich mal mein Und dazwischen gemacht, weißt du, und ich dachte so, du Idiot, also so doch bitte nicht, also weißt du, dann sag mir, ich soll dir eine Rede schreiben, dann mache ich das, aber übernehme nicht meine Stichpunkte, die ich meinem Vater per E-Mail geschickt habe, über meine Oma, also da hätte ich mir mehr Mühe gegeben, so weißt du, das war für mich so,
Wie gut, dass er nicht noch die Anrede vorgelegt
hat. Ja, so, hier, Papa, sind die Infos, weißt du? Da habe ich gedacht, das ist nicht sein Ernst. Und gleichzeitig war es dann aber okay, weil es waren ja wirklich dann noch persönliche Impulse inhaltlich am Start. Aber mir ist das schon wichtig. Und ja. Ich glaube auch, dass das was Besonderes, dass das auch mehr macht mit der Trauergemeinde, wenn da positive Sätze fallen. Also es war auch nicht nur so ein positiver Blick aufs Leben meiner Mutter, sondern es war halt auch ein reflektierter Blick auf das Leben meiner Mutter. Und es war halt auch diese Klarheit, so was lernen wir denn daraus? Mhm. Und ich glaube, das zu erkennen, da kommen die wenigsten Menschen hin, so tiefgründig, dass sie erkennen, was lerne ich daraus? Ne? Und für mich war das super, super wichtig, das selber zu schreiben und kann, wenn man schreibgewandt ist, das jedem empfehlen. Und habe dann im letzten Jahr noch eine Ausbildung zur Traurednerin gemacht, einfach weil es mich interessiert hat. Dabei sehr doll gemerkt, dass ich safe nicht diejenige bin, die hochpreisige Trauungen macht, weil sie teuer sind. So, also geht es einfach nicht mehr um den Inhalt. Verstehst du, was ich meine? Also gerade die Hochzeitsszene ist ja mittlerweile eine Szene, da muss es teuer sein, sonst kann es nichts. Und da habe ich gedacht so, nee, Leute, wenn ich das nicht fühle, dann mache ich das nicht. Also wenn ich diese Verbindung zwischen Menschen nicht fühle, mache ich das nicht. Und es war jetzt tatsächlich so, dass ich schon 2 Trauerreden gehalten habe, einfach weil Menschen mich gefragt haben, weil sie gesagt haben, hey, du bist so redegewandt, ich höre mal deinen Podcast, kannst du das bitte machen? Und das kann ich mir viel mehr vorstellen. Also da habe ich, das ist die Sinnstiftung für mich viel größer und gegebener als bei einer Trauer, bei einer Trauung. Ne? Also Trauer und Trauung liegen auch nah beieinander, aber...
Das merke ich auch immer wieder, wenn bei uns mal jemand privat heiratet. Ja. Und da muss ich mich immer auch, als ich geheiratet habe. Ja. Ich habe so oft irgendwie anstatt Traufeuer, Trauerfeuer.
Ja, Feuer bei dir ist sowieso noch mal krasser. Ne? Genau. Aber da habe ich so gedacht, so nee, also das ist was, das kann ich mir gut vorstellen, Trauerreden zu halten, weil für mich ist eine Trauerrede eine Lebensrede. Also das ist keine Trauerrede, sondern du redest über das Leben des anderen und was für eine größere Aufgabe oder eine wertvollere Aufgabe gibt es bitte im Leben. Ne? Also ich finde auch, da kannst du keine Bausteine benutzen, sondern da musst du wirklich, wenn du das wirklich machen willst und gut machen willst, dann musst du da wirklich auch individuelle Reden schreiben. Ja. Und da habe ich Bock drauf, aber das mache ich auch wirklich nur, wenn mich jemand fragt und nicht, weil ich es irgendwo stehen habe und sage, hier übrigens Trauerreden mache ich auch noch. Aber das ist für mich ein sehr befriedigender Moment.
Aber das ist auch in anderen Kulturen ja auch ganz, ganz anders als bei uns. Bei uns ist ja immer, also ich fand das so schön, ich schreibe eine Lebensrede, keine Trauerrede. Nee. Und in anderen Kulturen wird ja auch das Leben gefeiert, wenn jemand beerdigt wird. Voll. Da wird getanzt, da wird gelacht. Da werden Paraden gemacht, gefühlt. Voll. Und bei uns ist immer halt, wir sind alle auf jeden Fall traurig, dass dieser Mensch geht. Aber ich finde auch diesen Aspekt, das Leben zu feiern.
Voll.
Ich finde, das könnte man auch noch
also, mehr... Also wenn ich mal sterbe, sollen sich meine Freunde bitte alle bunt anziehen und jeder in seiner Farbe und die in seinem Style und die sollen sich bitte alle richtig einen guten Wein gönnen. Aber einen guten, also keinen günstigen. Sollen alle guten Wein trinken und das kriegen, was sie sollen. Aber ich möchte auf keinen Fall da eine schwarze Trauerveranstaltung haben, weil ich mir einfach denke, das war und bin und werde ich nie sein. Und meine Mutter war das auch nicht. Und ich fand es ganz schön, dass mein bester Freund auch einfach in seinem kleinkariertesten Hemd kam, was er so besitzt. Wir nennen ihn mal, wir sagen mal, du bist ja kleinkarierte. Und das gemacht hat und das war einfach voll schön und ich glaube einfach auch so zum Abschluss, Trauer darf anders gedacht werden und auch der Verlust der eigenen Mutter, der sehr einschneidend ist, gar keine Frage, darf anders angegangen werden und nicht nur blöd gefunden werden, weil wenn ich das blöd finde und in Widerstand gehe, wird keine Heilung einziehen, da wird es nicht heller.
Wir können es, Lea, leider eh nicht ändern.
Nee.
Ja. Aber auch an deine Freunde einfach, finde ich toll, dass du solche Freunde hast.
Voll.
Auch dafür kann man mega dankbar sein. Das muss man einfach voll mal so sagen, dass die dich da so durchgetragen haben.
Voll, halt. Die sind ja auch vorausgegangen. Und andersrum habe ich sie ja auch durchgetragen. Also, also wir haben die beiden Mütter sind ja im Hospiz hier und haben verstorben. Da haben wir auch zusammen Kuchen gegessen. Da haben wir auch zusammen Musik gehört. So, ne? Und das waren auch wilde Phasen. Und gleichzeitig, ich glaube, das zeigt dann wahrhaftige Freundschaft. So in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. So, ne? Und ja, da muss man einfach sagen, ist, glaube ich, wirklich auch das Thema, hast du das richtige Umfeld dafür? Ja.
Ja, und ich muss sagen, du bist eine wahnsinnig tolle Frau geworden. Danke. Also das vielleicht mal so alle zum Abschluss. Und
danke, danke.
Und man merkt das einfach halt, wie fest verankert und fest verwurzelt du halt auch im Leben bist. Und vielen lieben Dank auch dafür, dass du da anderen halt so viel Kraft auch zurückgibst. Das muss man ja einfach mal so sagen.
Gerne. Ich habe als Kind Pippi Langstrumpf geliebt. Das kann ich noch zum Abschluss sagen. Und es gibt eine Szene, da sagt Annika zu Pippi, Pippi, der Sturm wird immer stärker. Und dann sagt Pippi, mach nichts, ich auch. Und das hängt auch in meinem Büro zu Hause.
Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch.
Ja, genau. Also ich finde, der passt hier gerade gut zum Abschluss.
Genau. Okay, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das hat Spaß gemacht und war ja auch gar nicht, tat gar nicht weh, Frau Nettebrock, oder? Sie ist geschwitzt, aber es geht.
Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und dann schauen wir mal, wer da interviewt wird. Bis bald, alle zusammen.